Und zwar geht es um das Thema Identität oder die Frage, wer bin ich? Wie definiere ich mich? War ja auch im letzten Herbst eine entscheidende Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität? Ist meine Gemeinde in Säcking? Nee, kann sie nicht sein. Und das Thema heute ist einfach, erweitere meine Grenzen. Ich werde euch heute ein paar Dinge sagen, die habt ihr schon oft gehört. Ich möchte euch nur noch mal in Erinnerung rufen, dass ihr sie im Alltag leben könnt und dürft und sollt. Ich möchte zuerst beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass deine Zusage gilt, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter uns. Und Herr, das gibt uns heute Morgen Sicherheit. Du bist mitten unter uns. Du dienst uns heute vom Himmel her. Du begegnest uns. Du weißt, was wir heute brauchen. Danke für dein Wort, das deine Gegenwart ist. Danke, dass wir dein Wort die Wahrheit haben, dass du selber die Wahrheit bist. Amen. Und ich werde es vielleicht auch ein bisschen anders halten, weil heute ist ja so, moderne Predigten haben ja immer einen Bibelvers und das war's dann. Ich bin eher noch so ein Oldschool-Prediger. Bei mir kommen halt mehrere Bibelverse vor. Ihr möchtet mir das nachsehen. Ich möchte euch heute Morgen nicht nur ein paar gute Tipps geben, sondern es geht darum, dass wir unser Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das entwickeln können. Und dann passiert ja auch was Großartiges. Wir bekommen Frieden, wir bekommen Zufriedenheit, wir bekommen Gelassenheit und wir hören auf, Dinge nachzujagen und zu kämpfen, das unser Leben oft so bewegt. Wer sagt dir, wer du bist, ohne die Referenz von Gott? Wir wissen, Referenzen holen wir ein. Da kann jemand über uns Auskunft geben. Das machen wir, wenn wir eine Ausbildung starten, wenn wir uns irgendwo bewerben, muss man ab und zu eine Referenz angeben. Menschen können dann über dich Auskunft geben, die dich kennen. Aber gut ist auch, dass Gott uns eine Referenz gibt, weil er uns gut kennt. Oder man verweist auf eine Stelle. Wir sind ja in der Gesellschaft, auch von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft geprägt. Um was geht es bei uns? Um Leistung. Ich leiste, deshalb bin ich. Wir sind geprägt von dem, was denken die anderen über mich. Das würden wir zwar sagen, nee, das ist mir nicht wichtig, aber insgeheim, ganz tief drinne, schon auch das drinne. Was denkt der andere über mich? Was denken die heute über meine Kleidung? Wie sehen die mich an? Komme ich an? Mögen die mich? Was auch immer. Und was heute noch dazugekommen ist, heute geht es auch um die Identität im Bereich der Sexualität. Großes Thema. Aber wir dürfen uns heute Morgen fragen, führt uns das wirklich zum Ziel in Bezug auf unsere Identität? Deutsche Tugenden sind ja Fleiß, Disziplin, gute Leistung zu bringen. Die sind so tief drin in uns. Die prägen auch unsere Persönlichkeit. Eltern haben gesagt, streng dich an in der Schule, damit was werden kannst. Schreib eine gute Note und so weiter. Und unbewusst bauen wir denn unsere guten Gefühle ja auch auf die Bestätigung und auf unsere Leistung auf. Natürlich ist es schön, wenn man sehen kann, was man leisten kann. Keine Frage. Aber funktioniert es in Bezug auf unsere Identität wirklich? Können wir wirklich unsere Identität auf Leistung definieren? Dessen wiederum könnte nämlich sehr hart sein. Hält es wirklich, wenn wir unsere Identität auf Leistung aufbauen? Was machen wir, wenn wir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so viel leisten können? Ihr wisst ja, ich war im Rettungsdienst tätig, da war ich auch mal jünger. Und da konnte ich halt so eine Oma, die nicht ganz so schwer war mit 50 Kilo, die konnte ich fast alleine das Treppenhaus 3 Stockwerke runtertragen. Wenn du mich heute siehst, wie ich pusht, wenn ich 25 Kilo einen 25 Kilo Sack tragen muss, dann merke ich, okay, ich wurde im Alter geschuldet, da ist nicht mehr so viel Kraft da. Also wenn ich mich über das definiere, dann komme ich an meine Grenzen. Oder wäre es auch nicht unfair, Menschen gegenüber, die eine Beeinträchtigung haben, wenn man sich definiert über Leistung. Und wie sieht es denn aus, wenn wir mal mehr Hilfe brauchen, wie wir geben können? Also meine Identität beruht auf meiner Leistung, ist kein gutes Konzept und kann uns auch nicht zum Ziel führen, wenn man so richtig durchdenkt. Und viele Menschen bauen ja ihre Identität auch auf dem auf, was andere über sie denken, übers Aussehen, übers Ansehen, wie locker wir uns geben, wie wir ankommen, wie cool wir sind. Aber niemand von uns ist immer cool. Du in deiner Anspannung, oder ihr als Familie in eurer Anspannung, klappt es am Montag mit der Schule? Da ist man nicht nur cool drauf. Oder bekommt man immer nur Bestätigung? Auch im Arbeitsfeld, in der Gemeinde, zu Hause. Und hinter vielen erfolgreichen Geschichten stehen ja ganz oft ganz andere Tatsachen, die gar nicht bekannt sein und zum Vorschein kommen. Und ich mag am liebsten christliche Bücher, die über Biografien mir erzählen, wo ich auch sehe, durch welche Täler sind Menschen gegangen. Weil sonst hast du den Eindruck, die haben gestartet und da gab es keine Hindernisse. Und du guckst, aber bei mir waren im Leben viele Hindernisse, die... Und in der heutigen Zeit geht es auch noch um den dritten Bereich, es geht um die sexuelle Identität. Wer bist du, wer du sexuell bist? Mag sein, dass man vor 50 Jahren darüber nicht so viel oder zu wenig über das Thema gesprochen hat. Und es ist ja ein Gewinn, wenn man weiß, welchem Geschlecht man angehört. Aber es kann auch Stress auslösen. Und manche Fragen an Menschen bringen ja keine Klarheit, sondern eher nur Druck. Und in der heutigen Zeit, das ist meine Beobachtung, wird ja viel mehr Unsicherheit als Orientierung angeboten. Wenn meine Identität darin nur besteht, wer ich sexuell bin, dann reduziere ich ja mein Menschsein auf einen einzelnen Bereich. Und mein Leben ist doch mehr wie mein Geschlecht. Und deshalb bin ich froh. Ich habe heute meine digitale Bibel dabei, dass wir das Wort Gottes haben. Was sagt Jesus, was sagt Gott über mich, über meine Identität? Ein bekannter Philosoph, der heißt Blaise Pascal, der war Mathematiker, der hat Folgendes gesagt: Nicht nur erkennen wir Gott durch Jesus Christus, sondern wir erkennen auch nur uns wirklich durch Jesus Christus. Und es ist uns allen klar, den eigentlichen Sinn in unserem Leben können wir nur durch Christus erkennen. Die Bedeutung vom Leben, die Bedeutung vom Tod, die Bedeutung von Gott, von uns selbst, finden wir nur in Christus. Und das zeigt uns die Bibel immer wieder, dieses Konzept stellt uns die Bibel immer wieder vor Augen. Also wenn ein Mensch bewusst diesen Schritt macht und zu Jesus kommt und sein Leben vertrauensvoll in die Hände von Christus legt, bekommt unser Leben eine völlig neue Perspektive. Und das ist der große Unterschied. Wer zu Christus kommt, erkennt plötzlich die Dinge der Ewigkeit, des Universums, das Unsichtbare und auf sich selbst. Und wir erkennen plötzlich Dinge, die man vorher gar nicht gekannt hat. Korrekt? Früher habe ich mich über Fußball ausgekennt, jetzt kenne ich mich ein bisschen in der Bibel aus. Wie sieht denn unser Leben aus, wenn wir unser Leben Jesus geben? Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen? Und wir wollen heute Morgen ein paar Aspekte von Identität anschauen. Und jetzt kommt der Bibelvers, der heute mein Thema ist. Die Bibel sagt und zeigt uns Folgendes in 1. Petrus 2, in den Vers 9 bis 10. Und hier sagt der Apostel Petrus: Aber ihr, also du und ich, seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Eigentlich könnte ich jetzt unter diesem Bibelvers schon Samen sagen und sagen, das war eigentlich die Kernaussage meiner Predigt. Aber in diesem Text sehen wir ein paar Dinge, die unsere Identität ausmachen sollen. Ihr wisst es und trotzdem möchte ich es euch nochmal, wenn ich es könnte, mit einem Griffel in euer Herz schreiben. In Jesus sind wir vollumfänglich angenommen und akzeptiert. Egal, was deine Umwelt sagt. Gott findet dich völlig in Ordnung. Und wir wissen, Annahme ist ja für uns alle wichtig, ganz wichtig. Und wir alle haben doch schon mal ab. Wenn ich jetzt fragen würde, hast du schon mal in deinem Leben Ablehnung erlebt? Würde jeder von uns wahrscheinlich ja sagen. Wenn nicht, würde ich dich nach dem Konzept fragen, wie das passiert ist, dass du noch nie abgelehnt worden bist. Und viele Menschen tragen ja auch tiefe Wunden in sich, die ziehen sich dann in ein Schneckenhaus zurück und haben mit sich abgemacht, ich vertraue niemand mehr. Manche Ablehnung geht sogar bis in die Kindheit zurück. Die können Menschen ein Leben lang begleiten. Und die Ablehnung signalisiert uns eigentlich, du hast es nicht drauf, du kannst es nicht, du wirst es nicht schaffen, du bist nicht gut genug. Und was machen Menschen nicht alles, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Ich war auch mal in der Berufsschule, ist auch schon ein paar Semester her. Und wir hatten da so einen Schüler, wenn der in der Gruppe war, der musste immer auffallen. Wenn du mit dem alleine am Tisch gesessen bist, war der ganz normal. Aber sobald er in der Gruppe war, musste er sich so ein Defizit an Aufmerksamkeit, hat sie vielleicht viel abgelehnt, hat viel Blödsinn gemacht, hat auf den Tischen getanzt, würde ich mal sagen, hat den Berufsschullehrern nicht immer nur freundliche Namen gegeben, aber er wollte die Aufmerksamkeit aus sich ziehen. Wir lesen in Epheser 1, 4. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Also Gott hat schon an dich gedacht, bevor er die Welt erschaffen hat. Das ist doch eine Dimension, die übersteigt meine 3 Pfund graue Maße, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, bevor er die Welt geschaffen hat, wusste er schon, dass ich in der Pipeline bin. Und ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt. Also Gott hat uns erwählt und geliebt mit einer göttlichen und ewigen Liebe. Und er hat uns dazu bestimmt, ein Leben zu führen, das heilig und frei von Schuld ist. Er liebt uns und er nimmt uns an. Bevor dich irgendjemand überhaupt in deinem Leben angenommen hat, hat Gott das schon getan. Das möchte ich dir zurufen. Das ist Gott und er hat es aus Liebe zu uns getan. Und diese Annahme kannst du dir nicht verdienen. Da kannst du noch so ein toller Kerl oder Frau oder Mann oder Kind oder Tochter oder Sohn sein. Das ist ein Geschenk. Und ein Geschenk kann man sich grundsätzlich nicht verdienen. Ist umsonst, ich darf es annehmen. Wir können dafür nur danken. Und das befreit uns doch, unter einem Druck zu stehen und die Annahme von anderen Menschen zu suchen. Natürlich dürfen wir uns gegenseitig annehmen, das sagt uns ja das Wort Gottes. Aber es befreit mich von dem Druck, dass mich andere annehmen müsse, weil ich von Gott angenommen bin. Und wenn Gott Ja zu mir sagt, warum sollte ich denn Nein zu mir sagen? Ich muss mir das nicht verdienen oder holen. Und das ist doch eine großartige Befreiung. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wir definieren uns doch, was wir tun. Und wenn andere uns auf die Schulter klopfen, hast du gut gemacht. Und das sollen wir tun. Ich bitte euch darum, seid eine Gemeinde, wo ihr euch wertschätzt, wo ihr euch ermutigt, wo ihr euch lobt. Einer von meinen Bekannten hat immer gesagt, Lob kostet nichts. Und wir möchten eine Kultur haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Warum? Weil Jesus hier ist. Weiter sagt uns die Schrift, dass wir wertvoll sind für Gott. Und das sehen wir auch in dem Text. Vielleicht denkt man jetzt ja, angenommen sein ist ja schön, aber ich möchte ja auch Bedeutung haben. Und Menschen beurteilen uns ja immer im Stillen. Sei es unser Aussehen, unsere Art, unsere Wirkung auf anderen. Aber wir haben gelesen im 1. Petrus 2, im 9. Vers, im letzten Teil, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Und die Worte heilig und Eigentum sollen jetzt nicht kompliziert für uns sein, sondern es heißt eigentlich, wir haben einen großen Wert. Heilig zu sein bedeutet, mehr als der Durchschnitt zu sein. Es bedeutet, absolut besonders zu sein. Und Gott sagt uns auch heute Morgen, unsere Identität in Christus ist kostbar, wertvoll und besonders. Auch wenn du denkst, vielleicht denkst, das ist doch gar nicht so. Aber wir dürfen und müssen uns fragen, was macht den Wert einer Sache aus? Stellt euch vor, ich hätte heute Morgen einen Fußball dabei, so einen Plastik-Fußball, Kostenpunkt 5,99 Euro. Nichts Besonderes. Aber was würde diesem Ball einen besonderen Wert geben? Nämlich dann, wenn er unterschrieben wäre vom Franz Beckenbauer, Lionel Messi, Mbappé und wie die Stars alle heißen, dann hätte der Ball einen ganz anderen Wert. Verstehen wir das Bild? Also auch wenn man denkt, ja, das ist ja nur so eine Plastikball, mit der Unterschrift von besonderen Menschen hat er für die Fans einen anderen Wert. Und dann bekommt er einen unermesslich hohen Wert. Auch weiß man, dass jemand für ein Bild vom Salvador Dali 450 Millionen Dollar gekauft hat. Warum? Es war ihm das wert. Aber weißt du, Jesus Christus hat mehr als 450 Millionen Dollar für dein Leben bezahlt. Aus Liebe hat er sein Leben für dich, für mich und dich gelassen. Und weißt du, wissen wir, wie kostbar das ist? Und für uns wurde ein Preis bezahlt, den kein Mensch in der Lage wäre zu bezahlen. Und es war nicht irgendjemand, der bezahlt hat, sondern der Sohn des lebendigen und allmächtigen Gottes. Also wir sind kostbar in den Augen Gottes. Und weiter sagt uns die Bibel auch im 10. Vers in 1. Petrus 2, früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Das bedeutet, wir sind Teil dieser Familie Gottes. Und das ist was für die Ewigkeit. Wir sind Teil einer irdischen Familie, solange wir auf der Erde leben. Aber irgendwann verabschieden wir oder haben unsere Eltern verabschiedet. Und irgendwann werden unsere Kinder uns verabschieden. Aber durch Jesus Christus sind wir in einer ewigen Familie. Hineingeboren ins Volk Gottes. Und nirgendwo erleben wir doch so viel Liebe wie in einer gesunden Familie. Und seht, manchmal vergessen wir ja, dass Jesus nicht nur unser Erlöser ist, sondern auch Teil dieser göttlichen Familie. Und Jesus schämt sich nicht, die wir in Jesus sind, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen. Er schämt sich nicht. Seht ihr, wie wertvoll wir für Gott sind? Und seht, der erhöhte Jesus steht mit einem Fuß auf unserer Ebene. Er ist immer noch der Mensch, Jesus Christus. Und wenn eines Tages, wenn unser Lebenslauf hier vollendet ist, wir wissen nicht, wann das passiert, dann nimmt dich Jesus in Empfang und dich als Bruder und Schwester willkommen heißen. Und wir werden in Ewigkeit bei ihm sein und sie uns seiner gewaltigen Liebe erfreuen. Unvorstellbar eigentlich, aber ich finde den Gedanken klasse, dass Jesus uns empfängt. In Jeremia 31,3 steht, ich habe dich schon immer geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Und die Liebe, die Jesus für uns hat, hat zwei Aspekte. Erstens, Die Liebe Jesu ist eine ewige Liebe. Also kein Anfang und kein Ende. Also für uns ist ja schon unvorstellbar, dass etwas beginnt und nie mehr aufhört. Aber dass etwas nie begonnen hat und nicht mehr aufhört, das ist nicht ganz so einfach zu verstehen oder vielleicht mit unserem menschlichen Intellekt. Also Jesus liebt uns in Ewigkeit. Also Menschen können uns ihre Liebe ja quittieren. Jesus macht es nicht. Er hat dich nicht schon immer geliebt, sondern will dich auch in Ewigkeit lieben. Zweitens, und das finde ich noch großartiger, Jesus liebt ohne Bedingung. Das ist ja, was wir als Menschen kaum kennen. Er hört nicht auf, uns zu lieben. Auch wenn du im Kummer machst. Oder ihn enttäuscht, was ihr natürlich nie gemacht habt. Klar. Oder sogar sündigst. Gott liebt dich immer noch. Die Liebe gibt es nur bei Gott. Er liebt dich, egal was du tust. Und seine Liebe ist auch nicht an die Bedingung geknüpft, dass wir das tun, was er möchte. Aber wenn wir die Liebe Gottes richtig verstehen, wird es doch Antrieb sein, nahe bei Gott zu sein und all das zu tun, was er mag. Und wenn wir die Liebe Gottes richtig verstehen, werden wir sie nicht ausnützen wollen, sondern er gibt uns die Garantie, dass er uns zurückholt, wenn wir es vermasselt haben. Der letzte Punkt. Du bist begnadigt und hast volle Vergebung in Jesus. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist ja eins der Dinge, die uns am schwersten fallen. Wie gehe ich mit meinem eigenen Versagen um? Ich kann euch sagen, im Laufe von 66 Jahren, da gibt es manche Punkte, wo du sagen kannst, na, das ist mir ja nicht ganz so gut gelungen. Also da habe ich ja auch irgendwie in manchen Punkten vielleicht sogar ziemlich heftig versagt. Und hier sagt die Bibel, früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Also wenn ich mich Jesus zuwende, bekomme ich Barmherzigkeit. Du, ich, wir haben es nicht im Griff gehabt, so wie wir es gern gehabt haben. Aber bei Gott ist das nie das Ende. Bei ihm erfahren wir Barmherzigkeit und Gnade. Auch für unsere schlimmsten Versagen. Menschen können dir ihre Barmherzigkeit entziehen, Gott aber nicht. Aber wenn wir von denen, die Jesus nachfolgen, erwarten, dass sie 70 mal 7 mal vergeben sollen, wie viel mehr können wir das von Gott erwarten, wenn wir Fehler machen? Denk bitte darüber nach, diese Barmherzigkeit finden wir nur in Christus. Und deshalb ringt Gott auch heute Morgen so sehr darum, dass wir das verstehen. Was Jesus am Kreuz für uns getan hat, was es bedeutet, dass er sein Blut für dich und mich vergossen hat. Und wenn wir seinem Erlösungswerk vertrauen, und das ist jetzt unabhängig, wie du dich fühlst, ist eine Tatsache, erleben wir nicht nur ein Stück Freiheit, sondern eine Heilung von unseren Verletzungen, die wir an uns selber verursacht haben oder an andere an uns verursacht haben. In Christus sind wir vollkommen angenommen, in Ewigkeit geliebt. Und Gott ist bemüht im Leben von uns Gläubigen, dass dies zur Realität wird. Dass das, was wir in Christus an Identität bekommen haben, soll tief in unserem Herzen sein. Ihr wisst ja, die größte Strecke ist von hier nach hier. Theoretisch habt ihr das alles gewusst. Die Frage ist, wie weit kam es von hier nach hier unten an? Und da brauchen wir Gottes Hilfe. Wir dürfen erhobenen Hauptes durchs, also nicht stolz, sondern erhobenen Hauptes durchs Leben gehen und sagen und wissen, wer wir in Christus sind. Und wenn wir das wissen, dann kann sich in unserem Leben so viel verändern, wenn wir diese Wahrheit noch viel besser und tiefer verstehen und unsere Herzen berührt. unsere Motive, warum tun wir Dinge? Warum predige ich heute Morgen in La? Was ist mein Motiv? Eine Frage, die ich mir stellen muss. Und die Dinge würden sich ändern, wie wir sie tun. Wir dürfen noch heute Morgen, und Jesus lässt uns ja heute Morgen nicht allein und sagen, wenn du feststellst, ich lebe noch nicht in dieser Identität, dann darfst du es doch Jesus sagen und sagen, hey, ich möchte in die Identität kommen. Kannst ihn auch um Vergebung bitten. Mach dir es bewusst und lass es zu, in dieser Identität zu leben. Nicht am Sonntagmorgen im Gottesdienst, da ist das relativ einfach. Am Montag, wenn einer dich schlecht anpammt und ihm wieder sagt, du hast wieder alles verkehrt gemacht. Aber wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, macht es einen Unterschied in unserem Leben. Und darauf dürfen wir unser Leben gründen. Das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe. Was ist meine Identität? Was macht mein Leben aus? Und ich habe so gebetet, Herr, ich möchte dich noch viel besser und tiefer kennenlernen. Weil ich verbringe ja mal die Ewigkeit mit dir. Und jeder, der verheiratet ist von uns, weiß, am Anfang der Ehe, denkt man, kennt seinen Ehepartner. Und dann stellt man aber fest, da gibt es so vieles zu entdecken, so viele Seiten vom Ehepartner. Ich meine es positiv. nicht, dass jetzt Kopfkino angeht, und wenn ich das gewusst hätte. Aber wir lernen eine Person nur kennen, wenn man mit ihr Beziehung teilt. Also wenn ich noch einmal im Jahr nach La komme, könnt ihr denken, das ist ein cooler Typ, der Thomas, oder auch nicht. Aber kennt ihr mich? Wirklich? Wie ticke ich tatsächlich? Wie reagiert er, wenn er in Stress ist? Stattdessen läuft er auch noch so cool hier rum und sagt. Aber lass das uns sagen, hey, ich möchte diese Identität, die du, Jesus, für mich erworben hast. Ich möchte dich damit ehren. Ich bin so wertvoll in deinen Augen. Ich bin geliebt, ohne dass ich was leisten muss. Ohne dass andere sagen, du bist ein toller Kerl oder eine tolle Kerlin. Dass wir im Alltag erleben, welche, ihr wisst ja, das Wort erlöst kann man ja auch so schreiben. Er-löst. Also wir müssen nochmal zusammenfassen. Du bist angenommen und akzeptiert von Gott. Du bist wertvoll in seinen Augen. Du bist geliebt von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Du gehörst zur Familie Gottes. Du bist begnadigt und hast volle Vergebung empfangen. Und Gott ist barmherzig mit dir. Amen. Amen. Können wir darauf Gott auch eine Antwort geben? Vielleicht können wir aufstehen und miteinander beten und dann können Sie vielleicht zwei oder drei im Gebet anschließen. Jesus, ich danke dir, dass wir in dir geborgen und verborgen sind. Danke, dass wir in und mit dir leben dürfen. Danke, dass du uns angenommen hast, dass du uns akzeptierst, dass du mir wertvoll sind. Herr, du hast dein Leben für uns gelassen. Du hast uns gekannt, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir sind geliebt von Ewigkeit her. Danke, dass wir zu deiner Familie gehören. Danke, dass du barmherzig mit uns bist. Und Herr, ich möchte noch so viel mehr und so viel tiefer leben, dass meine Identität in dir ist. Und die möchte ich auch bitten um Vergebung, wo ich das nicht gelebt habe im Alltag. Wo ich mich über Leistung definiert habe, über das, was andere Menschen über mich denken, wo ich mich verglichen habe mit anderen. Danke, Jesus, dass ich weiß, du hast mich angenommen und du wolltest mich so, wie ich bin, sonst hättest du mich anders gemacht. Ich danke dir, Jesus, dass du so ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Amen. Sie vielleicht noch zwei oder drei im Gebet anschließen möge.
dass dein Vaterherz so groß ist und dass du uns so sehr lieb hast und dass du wirklich nicht unsere Schuld nachrechnest, sondern dass du uns wirklich vergibst und uns frei machst. Ich danke dir, Jesus, dass die Suche ein Ende hat, dass wir in dir alles gefunden haben, was wir brauchen.
Und Vater, mir möchte ich bitte, und Geist Gottes, dass du uns hilfst, im Alltag in dieser Identität zu leben. Und Herr, ich möchte auch bitte, wenn jemand hier ist, der Schwierigkeiten der hat oder noch nicht in der Identität in dir lebt, so wie du das geplant hast, dann bitte ich für die Menschen, dass das tief in ihr Herz kommt. Herr, dass sie ihre Identität in dir haben. Ich danke dir für deine Hilfe, für deine Güte und für deine Gnade. Ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Segne auch unsere Gemeinschaft nachher. Und Herr, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Und dass du uns begleitest. Ich möchte jeden Einzelnen segnen mit deinem Frieden, mit deiner Güte und mit deiner Gnade und mit deiner Barmherzigkeit. Amen. Amen. Machst du den Schluss? Keine Ahnung. Du hast
richtig die Welt gesprochen.
Alles klar, dann ist gut. Der Herr mit euch, Gottes Segen, eine gesegnete Woche und danke.